Wir wollen aufstehen zum Gebet. Ja, Herr, wir möchten leuchten. Wir danken dir, du sagst, die ihn lieben, werden leuchten wie die Sonne in ihrer Kraft. Und wir danken dir, dass du uns heute auch unsere Freude bist, unsere Wonne, dass wir uns mit dir befassen dürfen, mit deinem Wort. Wir beten, dass wir auch die Lektionen aus dem Richterbuch, Herr, erkennen und sehen, dass wir nicht vorbeilesen und auch, dass wir sie anwenden. Wir beten um deinen Segen für heute Nachmittag. Wir brauchen dich, Herr, jede Sekunde unseres Lebens. Amen.
Amen.
Wir haben hier einige Blätter jetzt aufliegen gehabt, wer noch keins hat. Also bei dem ersten Tisch hier zu meiner Linken liegen noch einige Blätter. Das eine Blatt war, wie ich versprochen hatte, das Blatt zur Gliederung. Das ist leider auf Englisch. Zur Chronologie. Das ist leider auf Englisch. Aber ich denke, man kommt schon einigermaßen mit, auch wenn man nicht Englisch kann. Denn die Namen Othniel und Ehud und so weiter, das kann man ausmachen. Und auch die Zeiten, das sind natürlich keine absoluten Daten, das sind geschätzte Daten. Aber ich finde das noch eine recht sinnvolle Lösung für die Richterchronologie. Also der Autor dieses Blattes hier kommt vom Jahr 1373 bei Othniel bis zum Jahr 1049 bei Simson, wobei er allerdings Eli und Samuel parallel zu Simson sieht. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber er hat das auch gestrichelt. Wahrscheinlich zeigt das, dass man nicht genau weiß. Aber da hätten wir also jetzt eine Zeit von etwa 330 oder 320. Das habe ich falsch gerechnet. 370 minus 50, 323, 324 Jahren für die Richterzeit von Othniel bis Simson. Also hier hat er doch einige Überschneidungen angenommen. Jedenfalls, hier sind sich die Wissenschaftler auch nicht einig, denn es ist wirklich schwierig, da genaue Zahlen anzugeben. Es ist auch nicht unbedingt so wichtig, aber einigermaßen kann man die Richter schon unterbringen zwischen Josua und Samuel, beziehungsweise Saul. Ja. Dann das zweite Blatt, das ihr habt, das ist eine Gliederung, deshalb bei einigen ist es vorne und hinten bedruckt und bei anderen ist es nur auf der einen Seite bedruckt. Also das eine ist eine Tabelle und das andere ist die Gliederung ein bisschen ausgeschrieben. Das eine ist die Tabelle der Richter und da wurde jetzt bewusst ein bisschen Platz gemacht, damit man sie sieht, diese Richter sind einander gegenübergestellt, ja, und dazwischen ist immer dieser Satz, sie hatten Ruhe, beziehungsweise sie haben wieder böse gehandelt und der Herr hat sie dann dahin gegeben, in die Hand der Feinde. Und ihr seht, ihr müsst so lesen, 1, 2, 3 geht nach unten und dann 4, 5, 6 geht wieder nach oben auf der rechten Seite, oder? Also, dass man sieht hier, der erste und der letzte Richter da gibt es Parallelen beim zweiten und beim vorletzten. Und bei denen in der Mitte. Das soll eine Hilfe sein. Und dann habt ihr eben auf dem anderen Blatt noch die ganze Gliederung, inklusive die Vor- und Nachwörter oder Worte, muss man sagen. Und zu diesem Vorwort und Nachwort kommen wir gerade jetzt noch einmal zurück. Wir haben ja schon in der ersten Stunde am Vormittag darüber uns unterhalten. Ich habe hier noch zwei Folien, die ich mit euch gerne durchlesen möchte, hier an der Wand. die Symmetrie zweites Vorwort und erstes Nachwort. Darauf hatte ich schon hingewiesen. Also das zweite Vorwort betont, Josua starb, Josua war gestorben und danach kommt dieser Verfall der Generation nach Josua, nach Josuas Tod. Gott vertreibt gewisse Völker nicht als Prüfung für Israel, damit man erkenne, ob sie Gottes Geboten durch Mose gehorchen. Und Israel hurt dann immer wieder den heidnischen Göttern nach und Gott züchtigt sie dann wieder. Man sieht hier also einen Verfall, einen religiösen Verfall. Und beim ersten Nachwort ebenso, es gab keinen König in Israel und dann ist es nicht das ganze Volk, sondern hier ist es vor allem das levitische Priestertum, das im Auge ist und dessen Verfall. Eine Mutter weiht gestohlenes Geld dem Herrn, damit ihr Sohn einen Götzen herstelle und der wiederum weiht einen seiner Söhne zum Priester. Und dann weiter später in Kapitel 18 ist dann die Rede von dem Enkel des Mose, also die dritte Generation nach Mose, hier sogar so ein Enkel von Mose, und seine Söhne werden Priester im Götzenhause Dan, also Leviten. Mose war ja aus dem Stamme Levi. Und diese werden dann Priester im Götzenhaus von einem Stamm, der sich selbstständig gemacht hat. Wir werden das in Kapitel 18 dann noch lesen, wenn wir da hinkommen. Die Daniter, die den heidnischen Götzendienst hätten zerstören sollen, vernichten eine friedliche Stadt und richten dort einen eigenen Götzenkult auf. Und sie werden der erste Stamm, der den Götzendienst als Stammesreligion einführt. Man sieht ja den großen religiösen Verfall. Und dann die andere Symmetrie, also erstes Vorwort und zweites Nachwort. Im ersten Vorwort war ja auch davon die Rede, dass Josua gestorben war. Und ich habe darauf aufmerksam gemacht, die erste Frage war im Vorwort, wer von uns soll hinaufziehen? Juda zuerst. Und im zweiten Nachwort heißt es auch, wer von uns soll hinaufziehen? Juda zuerst, Kapitel 20, Vers 18. Und nur der Unterschied ist, zuerst geht es um die Feinde. Wer soll hinaufziehen gegen die Feinde? Und hier geht es um eine Züchtigung eines ganzen Stammes. Hier ist ein Krieg gegen den eigenen Stamm und das Volk Gottes wird stark dezimiert. Dann hatten wir Othniel im ersten Vorwort und wie er seine Frau bekam, diese schöne Geschichte. Und im zweiten Nachwort haben wir die Benjaminiter und wie sie ihre Frauen bekamen, nämlich die übrig gebliebenen Benjaminiter. Aber so schön die Seite ist, wie Othniel seine Frau bekam, so traurig ist die Seite, wie die Benjaminiter ihre Frauen bekamen. Nämlich durch einen ganz bösen Trick haben sie einen Eid umgangen und haben Die Benjaminiter es waren ja nicht mehr viel Benjaminiter übrig und man hatte nicht genug Frauen für diese Benjaminiter, dass sie jetzt wieder Kinder zeugen können, sozusagen, dass sie Kinder bekommen. Und man hatte geschworen, dass niemand den Benjaminitern Frauen geben darf. Und dann haben sie einfach einen Trick angewandt. Und haben diesen Eid umgangen. Die haben einfach gesagt, die Benjaminiter sollen sich ein paar Mädchen vergewaltigen und selber holen. Dann haben wir es ihnen ja nicht gegeben, sondern sie haben sich ja selber gestohlen. Ja? Und man sieht hier den Verfall in religiöser Hinsicht. Und dabei wird noch einer Stadt, Jabesh in Gilead, das ist die einzige Stadt, die nicht heraufgekommen war, die wird da ausgerottet, also um zu verhindern, dass Benjamin ausgerottet wird, rotten sie die Bevölkerung von Jabesh in Gilead aus, deren Vergehen viel weniger war als diese ursprüngliche Sünde der Benjaminiter. Und nachdem sie darauf bestanden hatten, die Sanktionen des einen Eides auszuführen, umgehen sie die Sanktionen eines anderen Eides, um so frei zu sein für diese Massenvergewaltigung von den Mädchen dort. Also wir kommen dort noch hin zu dieser Geschichte, traurigen Geschichte. Also indem sie eine ungerechte Handlung eines Stammes züchtigen, begehen sie zwei weitere ungerechte Handlungen, die viel schlimmer sind. So weit kann es kommen. Und leider ist in der Geschichte der Gemeinde Jesu, sind leider auch traurige Dinge geschehen. Um die eine Sünde zu züchtigen, hat man zwei weitere begangen. Ja. Das ist leider hier die traurige Wahrheit, dass im Gottesvolk also Sünde sehr leicht sich einschleichen kann und schlimme Sünde sich einschleichen kann, wenn Gott nicht mehr persönlich König ist, jedes Einzelnen im Glied, jedem einzelnen Glied des Volkes Gottes. Einmal soweit, diese Gliederung, ihr habt das ja jetzt auch auf dem Blatt, von daher ist das jetzt nur ein Überblick hier auf der Folie. Also wir haben also ein Vorwort, dann haben wir den Hauptteil und dann haben wir also ein doppeltes Vorwort, dann den Hauptteil und dann ein doppeltes Nachwort. Und beides ist symmetrisch aufgebaut. Offensichtlich ist das eine Art der hebräischen Erzählweise. Das findet man ja nicht nur bei manchen Büchern der Bibel, das findet man auch im Neuen Testament, also nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament findet man manchmal ganz schöne Symmetrien bzw. chiastischen Aufbau. A, B, C, C, B, A. Bei den Psalmen auch übrigens. Ich habe mal sehr viel in den Psalmen gearbeitet. Die Psalme sind sehr, sehr schön aufgebaut. Da geht auch es meistens auf ein Zentrum in der Mitte zu. Das ist eine Art der hebräischen Erzählweise und Dichtkunst. Hier also, damit es etwas herausgearbeitet werden soll, damit der rote Faden dieses Buches herausgearbeitet werden soll, ist das symmetrisch aufgebaut. Das beweist wiederum einmal mehr die göttliche Inspiration der Heiligen Schrift. Ja, und das bringt uns jetzt schon zur Textbesprechung. Wir können also schon beginnen mit dem Lesen. Und Richter 1, Vers 1. Wir haben ja, wenn wir Richter Kapitel 1 lesen, wenn wir jetzt dieses erste Kapitel beginnen, soll uns klar sein, dass das Richterbuch ist ja eigentlich die zweite Etappe der Landnahme Israels. Israel kommt ja aus Ägypten heraus, aus der Sklaverei. Gott hat ihnen das Land verheißen als Erbteil und dann ist es Josua, der die erste Etappe anführt. Die erste Etappe der Landnahme geschah unter diesem großen, siegreichen Feldherrn Josua, der hat die großen Kriege geführt in Verbindung mit der gesamten Versammlung des Volkes Gottes. Das ganze Volk Gottes blieb zusammen, oder? Und man ist als ganzes Volk Gottes gezogen und hat die großen Kriege geführt und die Kanaaniter mal grundsätzlich alle besiegt. Das liest man im Buch Josua. Die Macht der Kanaaniter wurde gebrochen. Aber dann ging es darum, dass jeder einzelne Stamm bekam ja dann durch Los sein Gebiet zugeteilt. Und da musste also jetzt jeder Stamm sein eigenes Gebiet noch einmal einnehmen. Ja, die Feinde waren ja nicht so, dass man einfach sagt, die haben wir jetzt besiegt und fertig, sondern die haben natürlich geschaut, sobald die anderen wieder weg sind, kommen wir zurück, oder? Die Israeliten konnten ja nicht gleichzeitig im ganzen Land Kanaan sich einfach niederlassen und gleichzeitig noch Kriege führen überall gegen die Kanaaniter. Das geht ja nicht. Sie mussten zusammenbleiben als Heer und mussten überall hinziehen und haben überall die Feinde besiegt. Aber jetzt hat jeder sein Erbteil bekommen und jeder Stamm muss jetzt in seinem Erbteil das einnehmen. Ja, das heißt, er muss jetzt bewohnen, er muss die besiegten Feinde vertreiben und sich da einnisten in den Städten. Und Die ließen sich nicht gleich so, ließen sich aber nicht so schnell vertreiben. Einige blieben hartnäckig, ja. Aber jetzt war das in der zweiten Etappe der Landnahme, und das war eben gerade das Richterbuch. In dieser zweiten Etappe der Landnahme sollte also jetzt alle besiegten Feinde vertrieben werden. Jeder einzelne Stamm muss sich den Sieg Josuas zu eigen machen. Ja? Die besiegten Kanaaniter müssen also weg, und und Josua inzwischen gestorben. Also wir haben jetzt die nächste Generation, die zweite Generation. Rechtlich waren die Kanaaniter besiegt und tot, aber in der Praxis mussten sie dann doch noch weichen, ja, ganz konkret. Es geht hier also um zwei Etappen der Landnahme. Und interessant ist, in unserem Leben als Christ haben wir das ja auch, oder? Wir haben einen großen Josua, der die großen Kriege geführt hat, der die Schlacht geschlagen hat und den Feind besiegt hat. Der heißt übrigens genau gleich wie Josua, unser Josua. Ja, auf Griechisch heißt er Jesus. Der Name Josua ist griechisch Jesus. Und unser Herr Jesus ist unser Josua. Ja, auf Hebräisch gesprochen Jeshua. Ja, Jehoshua oder Jeshua, das ist das Gleiche. Die Kurzform, die längere Form ist Jehoshua und die kürzere Form ist Jeshua. Das heißt Jesus. Auf Griechisch übersetzt auch Jesus. Und unser Herr Jesus hat die großen Kriege gewonnen, die großen Kriege geschlagen, hat den Feind besiegt auf Golgatha, den Löwen sozusagen besiegt. Aber jetzt muss jeder einzelne Christ muss jetzt noch das Land einnehmen. Jeder einzelne Christ muss jetzt noch das Erbteil für sich persönlich einnehmen. Und da gibt es viele Feinde zu schlagen im eigenen Leben. Und der Apostel Paulus schreibt davon im Römerbrief zum Beispiel, oder auch im Kolosserbrief schreibt er davon. Im Epheserbrief sagt er, dass wir in Christus zu einem Erbteil gelangt sind, Epheser 1, Vers 11, in Christus sind wir zu einem Erbteil gekommen. Oder im Kolosser 1 heißt es, dass Gott uns tauglich gemacht hat für unser Erbteil, für das Erbteil der Heiligen im Licht. Und er hat uns befreit aus der Obrigkeit der Finsternis, Kolosser 1, Vers 12 und Vers 13. Er hat uns befreit aus der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir haben ein Erbteil, ja? Wir haben ein herrliches Erbteil. Und Jesus Christus hat Satan besiegt. Darüber schreibt er im zweiten Kapitel im Kolosserbrief, Kolosser 2, lesen wir, dass er die Autoritäten ausgezogen hat, ihnen die Waffen abgenommen hat und sie zur Schau gestellt hat, freimütig in einem Triumphzug öffentlich zur Schau gestellt hat, Kolosser 2, Vers 15. Den Erstrangigen und Autoritäten hat er seinetwegen, hat Gott Christi wegen alles abgenommen und hat sie ausgezogen und hat sie in Freimut öffentlich zur Schau gestellt. An ihm, an Christus, hat Gott über sie triumphiert. Also Gott hat triumphiert in Jesus Christus, in dem Tod und in der Auferstehung Jesu Christi, hat Gott die feindlichen Mächte besiegt und er hat uns hineinversetzt in Christus. Aber jetzt müssen wir einen Kampf führen als Christen. Und deshalb ist das Richterbuch eine Hilfe für unsere Praxis, weil wir genauso wie die Richter hier, die jetzt diese einzelnen Städte einnehmen müssen und die Kanaaniter vertreiben müssen, genauso müssen wir ganz konkret Feinde vertreiben. Ja? Dem Sieg Jesu Christi müssen wir uns persönlich zu eigen machen. Wir müssen also den Sieg, den er uns erworben hat, anwenden. Wir müssen sagen, ja, ich bin gestorben mit Christus, Christi Tod ist mein Tod und jetzt ist der Herr Jesus Christus der Herr und jetzt gehe ich ran und jetzt töte ich das, was noch zu töten ist. Und Paulus sagt, tötet die Glieder, die auf der Erde sind. Und dann zählt er sie auf, ja? Kolosser 3, Vers 5, tötet also eure Glieder, die auf der Erde sind, die Unzucht, die Unreinigkeit, die Leidenschaft, die böse Lust, die Habsucht, die ist Götzendienst. Um dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, unter denen auch ihr einst wandeltet, als ihr in diesen Dingen lebtet. Legt ihr nun das alles ab, Zorn, Unwille, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Munde, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. Zieht also an, als Erwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig und so weiter. Also es ist eine ganze Reihe, Kolosser 3, Vers 5 und die folgenden Verse, ist das, beschreibt der Apostel Paulus das, dass wir töten müssen. Ja? Das heißt, wir müssen kämpfen. Auch im Römerbrief spricht er so, spricht er in dieser Art und Weise, dass wir töten müssen. Römer 8, Vers 12. So sind wir also Schuldner nicht dem Fleisch, um nach dem Fleische zu leben. Denn wenn wir nach dem Fleisch leben, dann müssen wir sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Römer 8, Vers 12 und 13. Also das heißt, wir haben hier ganz klar, schreibt hier der Apostel von einem Kampf und es geht um Tod, um Töten. Ja? Und es ist ein Kampf um Tod oder Leben. Das ist, also entweder tötest du den Feind oder der Feind tötet dich. Also, aber getötet wird, auf alle Fälle. Ja. Das ist wie bei den Israeliten, oder? Als zur Zeit der Königin Esther, als die Israeliten das Recht bekamen, als die Heiden das Recht hatten, sich an den Juden zu rächen, die Juden umzubringen. Und dann bekamen die Juden das Recht, sich an den Heiden zu rächen. Ja? Und sie wussten genau, wenn wir uns jetzt nicht an unseren Feinden uns nicht rächen und sie töten, dann werden unsere Feinde uns töten. Und deshalb war die Sache sehr dringend. Und genauso ist es auch heute. Genauso ist es im Buch der Richter gewesen. Entweder bringst du die Kanaaniter um oder die Kanaaniter werden dich umbringen. Und in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben ist es auch so. Entweder besiegst du und ich die Lust des Fleisches oder die Lust des Fleisches wird eines Tages uns umbringen. Also von daher ein sehr, sehr wichtiges Buch für uns, weil wir so viele Lektionen daraus ziehen können. Aber wollen wir lesen? Wir beginnen mit Kapitel 1, Vers 1. Da haben wir in diesem Kapitel 1 werden die verschiedenen Stämme jetzt gegen ihre Feinde vorgehen und wir beginnen mit dem Stamme Juda. Es geschah nach dem Tod Josuas, da befragten die Söhne Israels Jahwe. Es ist interessant, dieses Buch beginnt mit einem Gebet. Gebet um Führung. Schön, oder? Das Buch der Richter beginnt mit einem Gebet um Führung des Königs. Herr und König, führe uns in die Schlacht hinein. Wo sollen wir anfangen und wer soll anfangen? Der König, oder? Führt sein Volk in die Schlacht und der König ist Gott. Theokratie, Herrschaft Gottes. Er wird gefragt. Aber das Buch endet ganz anders, oder? Das Buch endet, es gab keinen König in Israel. Kein Gebet mehr, kein Gebet um Führung und ein Volk ohne Führer. Ja, der Mensch braucht einen Führer. Wir sind angelegt darauf, geführt zu werden. Und wenn wir Gott uns nicht führen lassen, dann kommt es nicht gut. Also, da befragten die Söhne Israels Jahwe und sagten, wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter hinaufziehen, um gegen sie zu kämpfen? Und Jahwe sagte, Juda soll hinaufziehen, siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Und Juda sagte zu Simeon, seinem Bruder, zieh mit mir hinauf in mein Los und lass uns gegen die Kanaaniter kämpfen, so will auch ich mit dir in dein Los ziehen. Und Simeon zog mit ihm. Das ist schön, er bittet seinen Bruder Simeon um Hilfe, das darf man. Ja? Man muss nicht einen Einzelkampf kämpfen, man darf ruhig auch einen Bruder oder Schwester fragen, komm, kämpfst du mit mir? Ich habe hier ein Problem. Und ich habe einen großen Feind, ich bräuchte hier Unterstützung, Seelsorge, Gebetsunterstützung und so weiter. Also das ist nur gut so, man darf einander helfen im Kampf, auch als Christen. Und hier diese Stämme hier helfen einander, um die Feinde rauszutreiben. Wir müssen keine Einzelkämpfer bleiben, wir dürfen gemeinsam einander helfen. Vers 4, und Juda zog hinauf Und Jahwe gab die Kanaaniter und die Perisiter in ihre Hand. Und sie schlugen sie bei Bezek 10.000 Mann. Ein Riesensieg, gewaltiger Sieg, 10.000 Mann. Und sie fanden Adoni Bezek, dieser Mann ist der Herr des Blitzes, der Chef vom Blitz, meint er. Aber er ist gar kein Chef des Blitzes. Adoni Bezek, in Bezek, der Stadt, in der Blitzstadt, und sie kämpften gegen ihn und sie schlugen die Kanaaniter und die Perisiter. Und Adoni Bezek floh und sie jagten ihm nach und ergriffen ihn und hieben ihm die Daumen seiner Hände und seiner Füße ab. Ja, das hast du davon. Adoni Bezek sagte, 70 Könige, denen die Daumen ihrer Hände und ihrer Füße abgehauen waren, lasen auf unter meinem Tisch. So wie ich getan habe, so hat mir Gott vergolten. Das ist das Gesetz der Vergeltung. Man erhält, was man anderen getan hat. Ein Gerichtsprinzip Gottes, das hier Gott auf diesen Mann zurückkommen hat lassen, so wie du anderen getan hast, so wird dir vergolten werden. Ja, ein gerechtes Gerichtsprinzip, ganz anders als am Ende des Buches, wo wir dann lesen, da wird ein Stamm gezüchtigt über die Maßen, weit über die Maßen gezüchtigt. Da ist es gar keine gerechte Vergeltung. Da hat einer, da gab es Sünden, die waren nicht in Ordnung, das ist richtig, aber dann kam die Züchtigung so stark, dass fast ein ganzer Stamm ausgerottet würde. Das ist das Gegenstück hier zu dieser Sache hier. Aber Gott hier ist sehr gerecht und er tut genau das, gibt genau das dem zurück, so wie er anderen getan hat. Und die Kinder Juda kämpften gegen Jerusalem und nahmen es ein. Jerusalem war ja damals noch von den Jebusitern besetzt. Also sie kommen, nehmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und die Stadt steckten sie in Brand. Und danach zogen die Kinder Juda hinab, um gegen die Kanaaniter zu kämpfen, die das Bergland und den Süden und die Niederung bewohnten. Und Juda zog gegen die Kanaaniter, die in Hebron wohnten. Der Name Hebrons war vorher Kirjat Arba, die Stadt des Arba. Und sie schlugen Sheshai und Achiman und Talmai. Das waren offensichtlich Riesen, wie wir später erfahren. Und er zog von dort gegen die Bewohner von Debir. Debir, der Name von Debir war vorher Kirjat Sefer, die Stadt des Buches. Kirjat Sefer. Ihr habt hier an der Folie, damit wir ein bisschen den Überblick haben, haben wir hier die 12 Stämme, so wie Josua sie verteilt hatte. Wir sehen hier, Juda hat ein recht großes Stück und der Stamm Simeon ist innerhalb von Juda. Ja? Also der bekommt mitten im jüdischen Gebiet seinen Stamm. Deshalb haben sie jetzt auch zusammengearbeitet. Das war auch sehr weise. Ja? Jerusalem liegt etwa hier. Und die Benjaminiter übrigens, Benjamin gehört ja auch, ist ja ganz eng verwandt sozusagen mit Juda, gehört, der wird immer bei Juda auch dazu, später wird er auch mit Juda, bei Juda bleiben, wenn dann später das Königreich geteilt wird. Benjamin war hier in diesem, hatte hier diesen Landstrich da bei Jerusalem, oder? Gerade da an der Grenze, bei Jerusalem. Und dann war Dan im Süden. Im Westen sehen wir, wie Dan, der ursprüngliche Ort, wo Dan sein sollte. Später erfahren wir dann, dass die Daniter sich dann aber, die sind da ausgezogen und in den Norden gezogen. Manasse hat den größten Teil, wenn ihr schaut, Manasse ist hier, dieser Teil hier. Und im Ostjordanland ist der andere Halbstamm Manasse, die haben ein Riesengebiet bekommen. Das hat auch der Jakob so vorausgesagt, dass Manasse ein besonders viel Stück Land bekommt. Und Ephraim, hier unterhalb von Manasse, hier ist Ephraim, Die sind ja Brüder, Ephraim und Manasse, sind ja alles der Stamm Josef. Dann haben wir im Norden, also in Galiläa, ist Issachar und Sebulon und Naphtali und Asser. Das haben wir hier, diese vier Stämme. Die anderen, Gad und Ruben und halb Manasse, sind im Ostjordanland. Die haben ihr Land schon eingenommen. Die haben es als erstes bekommen, weil sie wollten nicht über den Jordan ziehen mit den anderen. Sie sind dann schon mitgezogen zum Krieg führen, aber dann sind sie wieder zurückgekommen in ihr Gebiet im Ostjordanland. Und Gott hat das schon so anerkannt. Ja, Hebron ist hier im Süden. Ich glaube, noch eine Karte, vielleicht kann ich das hier zeigen. Ja, das sieht man hier natürlich nicht so gut, aber Hebron ist, ja, meine Augen verlassen mich auch schon. Also, habt ihr es gefunden? Ja, gut. Hebron, ja, jetzt haben wir es da. Da, hier, oder? Hier ist Hebron. Hebron heißt Kiriat Arba und ganz in der Nähe von Hebron ist diese Stadt Debir, das ist Kiriat Sefer und die ist ja noch, gerade jetzt dann beschrieben, das war ja die Stadt, wo Othniel sich seine Frau, wegen derer Othniel seine Frau sich ergattern konnte. Kiriat Sefer, die Stadt des Buches. Warum sie so heißt, weiß ich nicht. Kaleb sagte, also jetzt in den Versen 12 bis 15, das ist eine Detailerzählung jetzt, ein Detailbericht, wie das bei den jüdischen Geschichtsschreibungen ist es immer so, zuerst wird das Allgemeine gesagt und dann wird ein Detail berichtet. Und hier ist ein Detailbericht. Kaleb sagte, wer Kiriat Sefer schlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Achsa zur Frau. Da nahm es Othniel ein, der Sohn des Kenasch, der jüngere Bruder Kalebs, und er gab ihm seine Tochter Achsa zur Frau. Und es geschah, als sie einzog, wandte sie sich an ihn mit der dringenden Bitte, doch von ihrem Vater ein Feld zu verlangen. Und sie sprang vom Esel. Und Kaleb sagte zu ihr, was ist dir? Also der Vater, ja, der Vater von Achsa. Was ist dir oder was willst du? Und sie sagte zu ihm, gib mir einen Segen. Denn du hast mir ein Land im Süden, ein Südland, ein Negevland, also ein Land in der Negev-Wüste, gegeben. So gib mir auch Wasserquellen. Und Kaleb gab ihr die oberen Quellen und die unteren Quellen. Also er hat ein Land dazugegeben mit Quellen, sodass das Land, dass dieses Südland bewässert werden kann. Das ist so ein Detail und man fragt, wieso steht das so hier? Ja, weil Othniel noch eine wichtige Rolle spielen wird. Weil Othniel der erste Richter sein wird und weil hier gezeigt wird, dass er eine gute Frau hat. Ganz im Gegenteil zu Delila, die hat den Simson auch bedrängt, ja? Aber ganz anders hat sie ihn bedrängt. Ja? Diese Frau hier hat den Othniel bedrängt im positiven Sinne. Eine Frau kann den Mann positiv motivieren und drängen oder sie kann ihn negativ motivieren und bedrängen. Und das sieht man bei Achsa und Othniel und auf der anderen Seite bei Simson und Delila. Also diese hier, die Achsa, die spornt ihn an zum Guten. Ja? Erbitte dir etwas. Ist doch wunderbar, oder? Wenn jemand sagt, du musst dir das vom Herrn erbitten, dass du ein größeres Erbteil bekommst. Nun, unser Erbteil, das wir bekommen haben, wir haben natürlich ein größeres Erbteil, gibt es gar nicht, als wir bekommen haben in Jesus Christus. Es gibt nicht mehr. Aber in der Praxis ist es oft so, dass so mancher lebt, als ob er ein Südland, ein trockenes Land bekommen hätte, oder im geistlichen Sinne. Und dann ist es gut, wenn wir jemanden haben, der uns sagt, also komm jetzt bete und hol dir was, denn der Herr ist nämlich sehr freigebig, viel freigebiger noch als der Kaleb. Ja. Mehre deine Grenzen, heißt das. Mehre deine Grenzen. Wir haben so einen Mann auch in den Chronikbüchern. Da ist auch ein Mann beschrieben, der von dem es heißt, dass er hat gebetet. Herr, mehre meine Grenzen. Ja? Wisst ihr, wer das ist? Ja? Jabez. Oh, dass du doch machen würdest, dass ich meine Grenzen mehren und dass der Feind vertilgt wird. Vielleicht sollten wir die Stelle lesen, dann haben wir es wortwörtlich. Ja, jetzt in 1. Chronik 5, oder? 5 Vers 1 oder etwa, ich weiß es nicht mehr genau, wo das steht. Jabez, wer findet ihn zuerst? 4 oder 5? Vier Vers 9 und 10. 4 Vers 9 und 10. Jabez war geehrter als seine Brüder und seine Mutter nannte seinen Namen Jabez, indem sie sagte, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Jabez rief zu dem Gott Israels und sagte, wenn du mich reichlich segnetest, oh, dass du mich reichlich segnetest und meine Grenze erweitertest und deine Hand mit mir wäre und dass du das Böse fernhieltest, dass kein Schmerz mich trifft. Und Gott ließ kommen, was er bat, was er erbeten hatte. Also hier ein Beispiel. Ein Sieg hilft einem, einen nächsten Sieg zu erlangen, oder? Hier sehen wir bei Judah, Judah geht von Sieg zu Sieg und Simeon hilft ihm dazu und hier ist einer von den Juden, der Kaleb, und er schlägt die Stadt Hebron und dann ist er ermutigt und jetzt kämpft er noch und jetzt sieht er die andere Stadt, die Stadt Debir, also Kirjat Sefer, und er ermutigt andere. Und Othniel erwirbt sich hier dann die Stadt und mit der Stadt erwirbt er sich eine Frau und mit der Frau erwirbt er sich ein Erbteil und mit dem Erbteil erwirbt er sich noch Quellen. Das ist wirklich schön, oder? Ein Sieg und so viel hat er bekommen. Wer hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben, hat der Herr Jesus mal gesagt. Ja. Kaleb ist ihr. Habe ich was falsch gemacht? Nein, in Vers 12: Kaleb sagte, wer jetzt die Stadt schlägt und einnimmt, ich meine Tochter Achsa zur Frau. Das heißt, Kalebs Tochter hieß Achsa. Ja? Und wer jetzt, und Othniel war der Bruder Kalebs, und der Bruder Kalebs, also der Onkel sozusagen von der Achsa, der heiratet jetzt die Achsa. Ja? Bitte? Jetzt ist die Frage, das ist eine Deutungsfrage. Es heißt hier, ist jetzt gemeint der Sohn des Kenas, des jüngeren Bruders, oder der Othniel, der Sohn des Kenas, der jüngere Bruder Kalebs. Also war jetzt Othniel der jüngere Bruder Kalebs oder war der Kenas der jüngere Bruder Kalebs? Das ist Hausübung bis zum Abend, nach dem Abendessen. Jetzt haben wir eine Hausübung, vielleicht kann jemand uns dann weiterhelfen. Und wir gehen inzwischen weiter. Also, jedenfalls war die Achsa die Tochter des Kaleb, das ist sicher. Und die praktische Anwendung hier, ich werde jetzt immer, wenn wir so lesen, werde ich immer wieder gleich so praktische Anwendungen machen, weil das ja auch wirklich, die Parallelen sind offensichtlich. Man kann Fortschritte machen geistlich und man kann Rückschritte machen geistlich, oder? Hier ist einer, der macht Fortschritte, der gewinnt mehr hinzu. Ja? Der Herr Jesus hat uns alles erworben, aber wir müssen auch im Praktischen schauen, dass wir jetzt auch praktisch, geistlich Frucht und auch Sieg davon tragen. Es gibt Feinde in unserem Leben, die sind hartnäckig und da muss man kämpfen. Ja? Der eine hat den Zorn als Feind und der andere hat die Ungeduld als Feind und der dritte hat die Fleischeslust und, oder alles zusammen. Ja? Also wir haben schon Feinde und der eine hat hier eine Schwäche und der andere hat dort eine Schwäche. Und der Herr Jesus möchte, dass wir Land einnehmen im praktischen Sinne. Das heißt, dass wir einen praktischen Sieg erleben, dass es nicht so bleiben muss, dass ich immer wieder in der Niederlage lebe und dass ich dann ein Sklave der Sünde bin. Ich muss ja gar kein Sklave sein, denn mein großer Josua hat mich befreit von dieser Sklaverei. Und wenn wir nicht Fortschritte machen, dann könnte es sein, dass wir eines Tages aufwachen und merken, wir haben Rückschritte gemacht. Ja. Wir haben mal gemeint, wir haben schon etwas erreicht und haben es nicht. Wir haben das verloren, was wir meinten zu haben. Das wäre, so soll es nicht sein. Und Othniel ist hier ein Beispiel von einem, der wirklich hinzu, der hat und dem wird gegeben und er bekommt noch mehr hinzu. Die Kinder des Kenitas, des Schwagers Mose, Vers 16, die Kinder des Kenitas, des Schwagers Mose, waren mit den Kindern Juda aus der Palmenstadt heraufgezogen in die Wüste Juda, die im Süden in Arad liegt, und sie gingen hin und wohnten bei dem Volk. Man fragt sich, warum steht denn das hier geschrieben? Nun, das ist wichtig für Kapitel 3 dann, Kapitel 4 dann, denn da haben wir dann eine Keniterin, und die dort einen vorkommen wird in Kapitel 4, unter der, bei Deborah dann, bei diesem Kampf gegen die Kanaaniter. Hobab war ja auch so einer, Hobab der Keniter. 4. Mose 10, Vers 29, der war mitgezogen mit den Israeliten. Und die Keniter wohnten dann mit den Israeliten. Ja. Sind also mit ihnen heraufgezogen und wohnten bei den Israeliten. Das nur ein Detail am Rande. Aber jetzt, wir haben also jetzt hier diese ersten 16 Verse, war was Positives, oder? Juda hat den Feind vertrieben, zusammen mit Simeon. Und jetzt in Vers 17 geht es weiter. Jetzt kommt Simeon dran, oder? Jetzt ist Simeon, er möchte auch einnehmen, Land einnehmen, und ihm hilft jetzt der Juda. Vers 17, und Juda zog mit seinem Bruder Simeon hin, und sie schlugen die Kanaaniter, die Zephat bewohnten, und sie verbannten es und gaben der Stadt den Namen Horma. Und Juda nahm Gaza ein, das ist der Gazastreifen, der immer in den Nachrichten vorkommt, oder? Juda nahm Gaza ein und sein Gebiet und Ashkelon, ja, und sein Gebiet und Ekron und sein Gebiet. Das war das Gebiet, wo später dann die Philister ihre Herrschaft aufgebaut haben. Aber jetzt hier sehen wir, Juda hat es eingenommen und Simeon. Das ist diese Gegend hier ganz am Mittelmeer. Der Gazastreifen, also hier, hier diese Streifen hier. Mal schauen, ob vielleicht kann man es hier lesen. Gaza, ja, wo die Maus ist gerade, ja, jetzt nicht mehr. Gaza, Askalon und Asdod. Das waren später die Philisterstädte. Aber Juda nahm Gaza ein und sein Gebiet und Askalon und sein Gebiet und Ekron und sein Gebiet. Und Yahweh war mit Juda. Herrlich. Yahweh war mit Juda. Und er nahm das Bergland in Besitz. Das ist das jüdische Bergland. Denn die Bewohner der Talebene vertrieb er nicht, weil sie eiserne Wagen hatten. Man muss sich die Augen reiben, wenn man diesen Vers liest. Vorher klang alles so gut. Also Juda zieht von Sieg zu Sieg. Und jetzt lesen wir plötzlich, ja, aber er wohnte dann doch auf dem Berg oben, aber die Talebene hat er nicht eingenommen. Denn die Leute hatten eiserne Wagen. Schade. Aber es war ein Sieg, zwar nicht ein hundertprozentiger Sieg, aber immerhin ein Sieg. Aber man fragt sich, wieso konnte er sie denn nicht vertreiben? Es hieß doch vorher in Vers 19, der Herr war mit Juda. Und jetzt heißt es dir, aber die anderen, die waren dem Herrn zu schwierig, oder? Denn die haben eiserne Wagen gehabt. Was war denn das Problem wirklich? Weil das war nicht das Problem, war nicht, dass sie dem Herrn zu schwierig waren, diese Leute, oder? Diese Bewohner mit den eisernen Wagen. Was war das Problem wirklich? Da müssen wir Josua lesen, denn den Josua Kapitel 17 gibt uns hier ein ganz, ganz hilfreiches Detail. Josua Kapitel 17, Vers 16. Manchmal, wenn man das Buch Richter studiert, muss man ein bisschen in Josua zurückschauen, weil die Bücher zusammenhängen. Und dort lesen wir auch von diesen eisernen Wagen, oder? In Josua 17, Vers 16 heißt, kann es jemand vorlesen? Vers 16 bis 18. Du sollst die Kanaaniter vertreiben, auch wenn sie eiserne Wagen haben, auch wenn sie stark sind. Interessant, dass hier du sollst, ich habe hier meine Übersetzung, du wirst, so oder so. Jedenfalls, Gott gibt ihnen den Befehl, hier durch Josua. Und das Problem ist nicht, dass sie nicht können. Auch wenn sie stark sind, du sollst deine Feinde vertreiben. Und du kannst sie auch vertreiben mit meiner Hilfe, mit der Hilfe des Herrn. Auch wenn sie eiserne Wagen haben. Was war wirklich das Problem? Das Problem war nicht die eisernen Wagen der Kanaaniter. Das Problem war, dass das Volk nicht, hier in dem Fall Juda und Simeon zusammen, nicht glauben, dass der Herr das schaffen kann mit ihnen. Es ist doch ein mangelndes Vertrauen hier in die Kraft des Herrn. Juda hätte das eigentlich wissen sollen, dass der Herr kann. Er hat ihm bisher lauter Siege gegeben, aber jetzt lässt er nach. Und er zieht sich zurück in die Berggegend, ins Bergland, und im Tal, dort sind dann immer noch die Kanaaniter mit den eisernen Wagen. Nun, im Tal kann man sagen, ja, mit eisernen Wagen, die können natürlich dann sehr schnell fahren, oder? Und wie willst du Krieg führen unten am Tal, im Tal gegen jemanden, der eiserne Wagen hat? Ich sage euch wie. Lest Kapitel 4. Dann wisst ihr, wie man Krieg führt, gegen ein Volk im Tal mit eisernen Wagen. Das steht in Kapitel 4, aber verrate ich jetzt nicht. Das ist Hausübung. Weiter. Also, lass nicht die Siege der Vergangenheit in Vergessenheit geraten. Wenn der Herr mit dir ist, dann kannst du sehr wohl, dann kannst du auch über Mauern springen, ja, sagt der Psalmist, Psalm 118. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen und auch gegen eiserne Wagen ankämpfen. Denn es ist der Herr und ihm ist nichts zu gering, ihm ist nichts zu schwer. Ja, und Jahwe war mit Juda und er nahm das Bergland in Besitz. Schön, dass wir hier lesen, der Herr war mit Juda. Der Herr verließ Juda nicht. Auch wenn jetzt der Juda nicht einen vollkommenen Sieg eingenommen, nicht vollkommen gesiegt hat über einen Feind, aber der Herr war trotzdem da. Das ist auch ermutigend für uns. Wir haben Feinde, wir haben Anfälligkeiten und es gibt manchmal auch solche Situationen, wo wir keinen vollständigen Sieg haben, aus Selbstverschulden, aber der Herr verlässt uns deshalb nicht. Aber wir hätten die Kraft, wir hätten den Herrn und da wäre es auch möglich, auch gegen einen schwierigen Feind anzukämpfen. Kaleb gaben sie Hebron, Vers 20. Kaleb gaben sie Hebron. Ah, danke, ich habe das vergessen. Kaleb gaben sie Hebron. Wir sind immer noch bei Vers 17 bis 20, hier die zweite Zeile. Kaleb gaben sie Hebron, so wie Mose geredet hatte, und er vertrieb daraus die drei Söhne Enaks. Die Enakiter. Wer waren die Enakiter? Weiß es jemand? Das waren die Riesen, genau. In Hebron waren Riesen. Drei Söhne Enaks, wir wissen sogar, wie sie heißen. Oder? Stand vorher in Vers 10. Die drei, sonst hätte er sie nicht erwähnt dort in Vers 10. Ja? Die hießen Sheshai, Achiman und Talmai. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ich kann später nachschauen, was die Namen bedeuten. Das ist recht interessant manchmal. Also, das ist ja fast wie eine Humorgeschichte, was wir hier lesen. Die Juda und Simeon haben keine Chance, schaffen es nicht, gegen die Kanaaniter in dem Tal zu kämpfen, weil die eiserne Wagen haben. Aber Kaleb, der 85-Jährige, der kämpft gegen drei Riesen in Hebron. Und es ist kein Problem für ihn, weil er mit dem Herrn lebt, oder? Kaleb ist schon ein besonderer Mann. Der war 45 Jahre dem Herrn treu gewesen und jetzt erntet er. Von Kaleb lesen wir in Josua 14, da möchte ich auch noch ein bisschen zurückspringen, weil Kaleb so ein besonderer Mann ist. Josua, Kapitel 14, Kaleb, der Sohn Jephunnes des Kenisiters. Also bitte, hier haben wir eigentlich schon die Antwort übrigens. Ja, Kaleb, der Sohn Jephunnes des Kenisiters, Kenasch. Der Sohn des Kenasch, das ist auch der Otniel ist auch der Sohn des Kenasch. Also da haben wir es. Sind also doch Brüder, oder? Nicht der Otniel war nicht ein, der Otniel war ein Bruder des Kenasch, des Kaleb und beide waren Söhne des Kenasch. Also natürlich Enkelsöhne des Kenasch. Jephunne war noch dazwischen. Kaleb, der Sohn Jephunnes des Kenisiters, sagte zu ihm, zu Josua, du kennst das Wort, das Jahwe zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea geredet hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht Jahwes, mich von Kadesh Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es mir ums Herz war. Und meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin Jahwe, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Und Mose hatte an jenem Tage geschworen und hatte gesagt, wenn nicht das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen zum Erbteil, werden wird in Ewigkeit. Das ist ein Schwur. Also dir wird das Land zum Erbteil werden, ganz sicher. Denn du bist Jahwe, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Vers 10. Und nun siehe, Jahwe hat mich am Leben erhalten, so wie er geredet hat, diese 45 Jahre, seitdem Jahwe dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherwanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt zum Kampf, um aus- und einzuziehen. Und nun gib mir dieses Bergland, von dem Jahwe an jenem Tag geredet hat. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter dort sind und große und feste Städte. Vielleicht ist Jahwe mit mir. Vielleicht ist Jahwe mit mir. Interessant, oder? Dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Das klingt auch so wie der Jonathan war auch so, oder? Jonathan und sein Waffenträger. Vielleicht ist der Herr mit uns. Gehen wir rauf und schlagen die 20 Philister tot? Also, der Kaleb rechnet mit einem Herrn und wir dürfen auch sagen, komm jetzt, gehen wir gegen den Feind an. Vielleicht schenkt der Herr einen mächtigen Sieg, dass wir nur staunen. Ja? Wollen wir ihm vertrauen? Er sagt hier vielleicht, weil er natürlich nicht alles voraussehen kann, aber auf der anderen Seite, er hat ein Vertrauen auf den Herrn. Der Herr war doch in der Vergangenheit mit uns. Warum sollte er nicht jetzt in der Zukunft nicht auch da sein und gegen die Enakiter mir helfen, dass ich sie vertreibe? So wie der Herr geredet hat. Und Josua segnete ihn und gab Kaleb, den Sohn Jephunnes, Hebron zum Erbteil. Und daher wurde Hebron Kaleb, dem Sohn Jephunnes, dem Kenisiter, zum Erbteil, bis auf diesen Tag, weil er Jahwe, dem Gott Israels, völlig nachgefolgt war. Der Name Hebrons war aber vorher Stadt Arbas, Kiriat Arba. Er war der größte Mann unter den Enakitern. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Also die Stadt Hebron stammt von einem ganz großen Riesen ab. Der größte Mann von den Enakitern, der größte Mann von den Riesen. Vielleicht war er so groß wie Goliath, ich weiß nicht. Hier sehen wir ein treuer Mann und von ihm zweimal wird gesagt, weil er dem Herrn völlig nachgefolgt ist. zu 100% nachgefolgt. Solche Leute sucht Gott und durch solche Leute möchte sich Gott verherrlichen. Er braucht Leute, die 100% dem Herrn nachfolgen, so wie Kaleb. Und dann ist egal, ob du 85 Jahre alt bist. Der Herr gibt die Kraft. Also hier erntet der Kaleb, der so lange treu gewesen war, jetzt erntet er und er bekommt Sieg über die Enakiter. Vertreibt sie völlig raus aus Hebron. Und dann geht es weiter nach der Pause. Wir wollen noch kurz beten als Abschluss und dann wollen wir Pause. Möchte jemand uns leiten zum Gebet?
Amen.